die Pressesprecher.
Hallo und herzlich willkommen zu den Pressesprechern. Mein Name ist Ali und mit dabei ist wieder Hanna. Hallo.
Guten Tag.
Wir reden hier einmal die Woche über alte Presse. In der heutigen Folge reden wir über zwei Artikel. Meiner, der heißt Unerhörte Orgien und ist aus dem Spiegelheft 29 aus dem Jahr 1970 und dort am 12.07. erschienen. Was hast du uns mitgebracht?
Mein Artikel heißt Null Sprit ist vom 31.07.1983 aus dem Spiegelheft 31 und wir reden über Passagierflugzeuge ohne Treibstoff.
Bei mir geht es um Hippies und um Griechenlands Umgang mit den Hippies und ich würde mit meinem Artikel mal wieder anfangen, danach kommen wir zu deinem.
Yes.
Was man hier als Kontext wissen muss, ist, dass Griechenland eine Militärdiktatur hatte und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg. Ist in Griechenland eine Zeit lang haben Kommunisten gegen Antikommunisten gekämpft. Die Antikommunisten haben sich dann erstmal durchgesetzt. Es gab zusammen mit der noch in Griechenland befindlichen Monarchie dann erstmal eine mehr oder weniger funktionale Regierung und die ist dann 1967 am 21. April gab es den Putsch der Obristen und dieser Putsch der Obristen, der ging aus von Georgios Papadopoulos. Und der war danach der militärische Machthaber und Diktator über Griechenland bis 1974. Der Putsch damals ging vor allem dadurch aus, dass das Königshaus, die Monarchie, sich mit ins Parlament eingeschaltet hat, die Bevölkerung darüber in Aufruhr gekommen ist und dann das Militär in Anführungszeichen durchgegriffen hat. Das war eine orthodox rechte, eine rechtsextreme Regierung, die Hand in Hand mit der griechisch-orthodoxen Kirche und dieser Partei funktionierte. Und die haben, wie gesagt, bis 73, 74 waren die an der Macht, mussten dann aber mit dem zyprisch-griechischen Krieg, also Griechenland und die Türkei haben um Zypern gekämpft und die in der sogenannten Zypernkrise 74 und darüber zerbrach das dann alles so nach und nach. Deswegen hat die Türkei heute auch immer noch Teile von Nordzypern. Das ist zum historischen Kontext wichtig, denn ansonsten versteht man ganz vieles jetzt hier gleich nicht. Und zwar geht es in dem Artikel Unerhörte Orgien um die Hippies, die sich auf Griechenland breit machen. Und zwar Hippies, die nach Mykonos reisen, um dort dann in den Höhlen zu leben und Hippie-Kolonien auszurufen. Und die Regierung stört sich daran, sagt, dass die Hippie-Gemeinden in den Höhlen von Matala auf Kreta, die haben 8 Jahre lang bestanden, also schon vor der Militärdiktatur und halt noch in die Militärdiktatur hinein. Und das hat der griechischen Obrigkeit so sehr nicht gepasst, dass da Leute ins Land kommen, die Haschisch rauchen, lange Haare haben, lesbischen und homosexuellen Geschlechtsverkehr, dass Leute nackt am Strand sitzen, ging gar nicht. Der Artikel beginnt szeniastisch, wie eine Truppe griechischer Militärpolizei sich durch die Hänge und Gebüsche schlägt, um dann mit dem Fernglas auf die gegenüberliegende Bucht runterzuschauen, wo die Nudisten sind. Und da geht es dann auch hier darum, wie Griechenland Anstoß an der Freikörperkultur nimmt und so weiter, dass die sittliche Verfäulnis durch Orgien Einzug erhalten würde. Das hat dann zwischendurch dazu geführt, dass die griechische Regierung unter Papadopoulos ein Einreiseverbot für Langhaarige verhängt hat. Und dann gab es aber später Lockerung von diesem Einreiseverbot, dass man zum Beispiel gesagt hat, jeder, der nicht einen gültigen Reisepass und genug Bargeld für Zeit seines Aufenthalts dabei hat, muss wieder ausreisen. Und die lokalen Behörden haben zusammen mit der Kirche da einen Aufstand gemacht, was allerdings super interessant ist. Die griechisch-orthodoxe Kirche hat bei anderen komplett ein Auge zugedrückt. Nämlich berichtet der Spiegel dann davon, dass zeitgleich auf Korfu das Schiff Royal Scotsman angelegt hat, das wir vielleicht besser daher kennen, dass auf diesem Schiff der Gründer Lafayette Ron Hubbard, Gründer der Scientologenkirche, unterwegs war. Lafayette, also im Spiegelartikel damals wird er immer als Lafayette R. Hubbard abgekürzt. Heute ist der Begriff L. Ron Hubbard viel, viel gebräuchlicher oder viel gängiger, würde ich sagen. Also ja. Ich wusste bis zum Lesen des Artikels seinen ersten bürgerlichen Namen nicht. Und diese.
Aber machen das Gurus nicht oft, dass sie irgendwann den Namen wechseln?
Ja, aber ich finde es spannend, dass er von Lafayette R. Hubbard zu L. Ron Hubbard umgestiegen ist. Also es ist derselbe Name, die Abkürzung wird jetzt nur auf einen anderen Teil gelegt. Wobei ich sagen muss, L. Ron klingt viel mehr nach Herr der Ringe oder so. Also das klingt mystischer.
Lafayette. Elon Musk.
Lafayette R. Hubbard klingt halt mehr so wie, ja, ein bisschen blumig, so nach bornierter Adel oder so. Aber nun, darum soll es gar nicht gehen, sondern der landet mit seinem Schiff, dem Royal Scotsman, in Korfu an. Und die Kirche findet eigentlich nicht gut, dass dort diese Sekte, die Scientology-Kirche, anlegt. Aber sie sagen, naja, die bringen jeden Tag bis zu 10.000 D-Mark in die Wirtschaft, was für dieses Fischerdorf substanziell ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das viel oder wenig finde, wenn man mal überlegt, dass die dort mehrere Tage liegen und dann im Prinzip also pro Nase von den 200 Leuten auf dem Schiff 50 D-Mark entfallen. Währungsbereinigt zur Zeit des Artikels, also in den frühen 70ern, wären das dann heute um die 80 Euro. Und also unmöglich ist es nicht, aber 80 Euro am Tag in diesem Ort zu lassen, das ist schon sportlich. Dann gab es mehrere kleine Skandale und auch größere Skandale. Rund um die Scientologen gab es einen Skandal, dass eine Frau von Bord verschwunden war. Und L. Ron Hubbard hat dann die Militärpolizei gebeten, ihm bei der Suche zu helfen. Und man fand sie dann in einem Stall bei einem Moralspektakel mit einem Korfen. Sie hatte Geschlechtsverkehr mit einem Einwohner der Insel Korfu, aber ich finde Moralspektakel mit einem Korfen. Moralspektakel
ist schon ein schönes Wort dafür.
Ich finde auch Korfe, das ist ein schönes Wort. Generell, die Kirche ist nicht erfreut über den Sittenverfall, der auf den griechischen Inseln stattfindet, und sagen über das Nudistenlager, also über die Hippies, sagen sie, das Nudistenlager auf Mykonos ist eine Schandtat und ein Skandal. Und die Hippie-Kolonie allgemein bezeichnen sie hier, Zitat, mit: Die Bewohner haben jedes Schamgefühl verloren und veranstalten unerhörte Orgien. Und die Militärregierung sagt zu den Hippies: Die Kreter wollen sie haben, erklärte Papadopoulos, obwohl die Kirche die Hippies verurteilte. Und im Sommer 68 war das mit den Scientologen und dem Royal Scotsman. Und jetzt hier in den 70er Jahren gibt es da einen großen Streit drum. Anfang Juli vorigen Jahres beschloss Polizeimajor Koletesch, die Höhlenmenschen zu verjagen. Damit sind jetzt die Hippies gemeint.
Ja.
Zusammen mit sieben Kollegen, Kollegen umzingelte er nachts die Hippie-Behausung. Megaspileon, die Hippie-Behausung. Von Haschisch inspiriert, so behauptet er, hätten die Höhlenbewohner Vogelgezwitscher nachgeahmt. Zwei Mädchen sollen in lesbischem Liebesspiel vertieft gewesen sein. Ein Dutzend Zwitscherer musste aus der Höhle in den Dorfkarzer übersiedeln. Einen Monat später verurteilte ein Gericht in Heraklion sechs der zwölf Angeklagten wegen Rauschgiftbesitz zu Gefängnisstrafen zwischen 6 und 28 Monaten.
Was? 28 Monate?
Und vor allem deswegen so ein bisschen Kiffgras.
Ja, meine Güte.
Also ich verstehe, wenn sie sagen, hier bei den Hippies, da ist der bei, der für ganz Mykonos das Haschisch ranholt und der ist im großen Stil kriminell.
Ja, na klar.
Aber dann, ich glaube, bei den 12 Hippies, die Vogelgeräusche machen, da findest du Dinge, die sind vielleicht im konsumüblichen Rahmen für so eine Gruppe, aber nicht um die Insel oder ganz Griechenland in den Sittenverfall zu bringen.
Vor allem behalten die das ja in ihrer Höhle, also was jeder Mensch in seiner Höhle tut, soll okay sein. Ne?
Trotzdem überstand die Hippie-Gemeinde die Strafaktion. Diesen Sommer wollen sich 5000 Hippies in Maltala zu einem internationalen Kongress versammeln. Und ich finde das sehr schön, dass hier die Hippies und Gammler es geschafft haben, mit ihrer Freikörperkultur an den griechischen Stränden trotz der Militärdiktatur so ein Gegenzeichen zu setzen, dass sie jetzt hier so im Spiegel verewigt sind. Dann haben sie ein Wort, das die Griechen, also die griechische Regierung, bezeichnet sie als Alitotouristen, also Alitotouristes. Das ist eine abwertende Bezeichnung und meint so etwas wie vagabundierende Touristen. Und ich finde auch die griechisch-orthodoxe Kirche, die von sittlicher Verfäulnis spricht.
Das ist ja schon, das fand ich auch gut. Schöne Formulierung.
Das ist schon
klingt
hart.
Nach Kirche.
Und dann nochmal ein bisschen was zu den Politikern, die hier rundherum relevant sind. Da haben wir den Stylianos Patakos, das war der Innenminister der griechischen Militärregierung, der hier auch gegenüber dem Spiegel Stellung dazu bezieht, dass das richtig ist. Und der ist das führende Mitglied der ultrakonservativen Organisation SOTIR. Das ist die damalige Rechtsaußenpartei gewesen, mit der die Militärregierung regiert hat. Und er ist verantwortlich für die moralischen Motive, Restriktionen gegen Touristen und alternativ lebende Menschen. Dann den vorhin erwähnten Georgios Papadopoulos, den Ministerpräsident der Militärregierung. Und er hat dann zusammen mit der Kirche alle Dekrete durchgebracht. Also auf kirchliches Anraten hat er die Erlasse erteilt, dass die Hippies so behandelt wurden. Er ist auch dafür verantwortlich, dass es ein Einreiseverbot für langhaarige Bärtige geben sollte. Wo ich sagen muss, wenn ich an den griechischen Philosophen an sich denke, dann hat der langes Haar und ist bärtig.
Ja, gefälligst.
Ja. Und wie gesagt, 1974 stürzt dann die Militärregierung und seit da ist Griechenland wieder eine Demokratie, nachdem sie dort die Demokratie mal erfunden haben. Und das finde ich ist ein dahingehend super interessanter Artikel, weil er im Spiegel erscheint mitten im Sommer, 12.07.1970, in der Sommerausgabe. Und es geht so ein bisschen um Skandal, es geht ein bisschen um FKK und so nonchalant geht es um eine Militärdiktatur in einem Land, das ich immer nur mit Demokratie verbinde. Da muss ich auch sagen, die griechische Militärregierung ist etwas, das ist mir vielleicht seit 5 oder 6 Jahren wirklich bewusst. Ich hatte da ganz lange einen weißen Fleck in meiner historischen Landkarte und wusste nur, Papadopoulos, so heißen halt in Griechenland super viele, aber da hätte jetzt bei mir nichts geklingelt. Und dementsprechend finde ich das interessant, wie der Spiegel hier berichtet über die Alternativen, die ja zu dem Zeitpunkt noch total auf der Höhe sind und wie restriktiv Griechenland mit ihnen umgeht. Und ja, es ist so für ein Sommerheft, wo es eigentlich immer um Reisespaß und Quatsch ging. Ich möchte erinnern an das Heft, in dem es um oben ohne Badekultur ging, wo jemand einfach nur aufgezählt hat, wo man richtig geil Frauen mit oben ohne sehen kann. Im Vergleich dazu ist das hier schon ziemlich...
All sein Vokabular rausgeholt hat.
Genau, im Vergleich dazu zu den Busenwundern aus dem Artikel ist das hier schon ganz schön harter Tobak. Ja, das war mein Einblick, Rückblick in den Artikel Ungehörige Orgien auf Griechenland.
Na, ich hoffe, die Hippies haben die Höhlen zurückerobert.
Ja und nein. Also viele von den Höhlen sind heute Naturschutzgebiete und dann darfst du dich in ihnen zum Beispiel nicht nachts aufhalten und in ihnen zelten. Und ich muss sagen, ich finde das schade, weil ich sehe eine völlige Berechtigung für Naturschutzgebiete. Und trotzdem
aber
glaube
Naturschützer
ich,
sollten darin wohnen dürfen.
Trotzdem glaube ich, dass du einige Höhlen opfern musst, damit das Leben lebenswerter ist. Also auf La Gomera haben sie ja auch die Hippies immer wieder aus den Höhlen verdrängt mit dem Vorwand, die Hippies würden da Naturschutzgebiet kaputt machen. Und jetzt kann ich da natürlich sehen, wenn da Tourismus hinkommt und Müll da hinkommt durch den Tourismus und so, dass das unschön ist. Aber wenn da so ein paar lustige, spleenige Leute im Trommelkreis sitzen und die Höhlenwände mit Kreide anmalen, dann kann ich bei allem Verständnis für Naturschutz da nichts Schlechtes bei finden. Denn das sind die Leute, die Konsumverzicht und ein Zurück zur Natur predigen. Und die sind die Vorreiter für das, was wir brauchen, wenn wir harmonisch mit diesen Höhlen leben wollen. Vor alles ein Schloss machen und zu sagen, geht nicht, weil schützen, das, naja, nimmt irgendwie den Leuten die Orte und das finde ich dann auch wieder schade.
Es ist nur auch schwierig zu differenzieren, wer würde jetzt hier seinen Müll liegen lassen und wer nicht, ne? Also ich weiß nicht, ich erinnere mich an Badeseen von vor vielen, vielen Jahren, die super sauber waren, bis irgendwie die Dorfjugend sie entdeckt hatte. Ne, solche Sachen. Also da ist schon ein schwieriges Thema. Ne?
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel in Deutschland gibt es viele Tropfsteinhöhlen, die der Öffentlichkeit verschlossen sind. Also es gibt den Arbeitskreis Kluterthöhle, die machen ganz viele Tore vor Höhlen und sicherheitsverwahren die, damit die halt nicht kaputt gehen, damit dort die Mikroklimen erhalten werden und so weiter. Und im Gegenzug dazu gibt es die Kluterthöhle, in der es einen großen Besucherrundgang gibt. Da ist jeder Stalagmit, den man abbrechen konnte, abgebrochen worden von etlichen Schulklassen. Aber da hat man halt gesagt, wir opfern jetzt diese Höhle komplett, damit die anderen Höhlen nicht so eine Begehrlichkeit wecken. Und also irgendwo ist das eine Abwägung von, wir leben auf diesem Planeten und Leben bedeutet Spuren hinterlassen.
Ja. Das stimmt.
Jo. Was hast du uns mitgebracht?
Bei mir geht es heute um Passagierflugzeuge ohne Treibstoff. Es ist, der Artikel heißt Nullsprit vom 31.07.83 aus dem Spiegelheft 31. Ich beginne mal mit der Einleitung, denn der findige Flugzeugenthusiast, der wird vielleicht direkt erraten können, um welches Flugzeugdrama es sich hier handelt. Es geht los. Es geschah auf der Autorennstrecke von Gimli, während des Trainings der Sportwagen. Der größte und stärkste Bahnbenutzer kam von oben, und zwar lautlos. Und viele Leute wissen vielleicht schon Bescheid, es ist der Gimli-Glider. Der ist am 23. Juli 1983 geflogen. Es war Flugnummer 143 von Air Canada. Der Artikel ist relativ zeitnah nach dem Geschehen rausgekommen, deswegen aus heutiger Sicht ganz viel aufklären, weil wir natürlich heute die ganzen Unfallberichte haben und so. Und ich starte direkt in den Artikel. Zur Überraschung der Rennfahrer senkte sich am Samstag vorletzter Woche ein Passagierflugzeug vom Typ Boeing 767-233 auf die Piste des ehemaligen Militärflugplatzes in der kanadischen Provinz Manitoba nieder. Flugkapitän Pearson war, mit 60 Personen an Bord, auf dem Fluge von Ottawa nach Edmonton plötzlich der Sprit ausgegangen. Gimli ist ein ehemaliger Militärübungsplatz in Manitoba, Kanada, mit zwei Landebahnen. An Bord waren 6 Flugbegleiter und 2 Piloten und der Rest waren eben Passagiere. Wir haben einmal den Co-Piloten, der hatte viel Flugerfahrung bei der Royal Canadian Air Force. Und wir haben unseren ersten Kapitän, das ist Robert Pearson, ein sehr erfahrener Segelflieger. Wir kommen damit insgesamt auf rund 22.000 Flugstunden. Allerdings relativ wenige in diesem Modell, weil das gerade erst neu von der Airline angekauft war. Also die waren gerade dabei, quasi umzulernen, Boeing zu fliegen. Dann erzählt uns der Artikel weiter. Aus dem ledierten Flugzeug der Gesellschaft Air Canada, dessen beide Triebwerke in 12.500 Metern Höhe buchstäblich verdurstet waren, entkamen alle Insassen. Ungeklärt blieb einstweilen, weshalb ein modernes, völlig intaktes Großraumflugzeug nahezu 2 Stunden vor der planmäßigen Landung seine Treibstofftanks leer geflogen hatte. Und dann wird hier ein Sachkundiger zitiert, der sagt, es sei absolut rätselhaft. Heute ist es nicht mehr ungeklärt. Und was ich schon mal verraten kann, ist, dass es gleich mehrere Fehler gab. Im Artikel wird dann erstmal spekuliert über Defekte der Pumpsysteme oder Kraftstoffleitungen oder ob es eventuell einen Leck gegeben haben könnte. Und schließlich fragt uns der Artikel, oder konnten am Ende 2 hochbezahlte Berufsflugzeugführer wieder mal nicht rechnen? Und hier kommen wir der Sache näher. Das ist tatsächlich einer der Fehler, die passiert sind. Und zwar war Kanada ganz kurz vorher erst von Imperial Units aufs Metric System umgestiegen. Imperial Units sind diese merkwürdigen amerikanischen Maßeinheiten mit so, also die haben so komische Einheiten wie, also natürlich Elle und Fuß, aber auch Poppy Seed oder, also wirklich hanebüchenes Zeug.
Ein Barleycorn, halt, ein Stone, Gallon, also ja.
Du kennst noch mehr von ihnen.
Ja, es gibt dann auch noch den Finger und die Hand, denn 5 Fingers sind eine Hand und 2 Hands sind ein Fuß.
Und die Zahlen dahinter sind halt alle total krumm. Es ist irgendwie dann, weiß ich nicht, 0,73 oder so statt genau. Halt 1,0. Ne?
12 Inch machen einen Fuß, das ist ja offensichtlich. Und so viel Fuß machen ein Yard. Und dann gibt es.
Auch offensichtlich.
Da gibt es zwischen Meilen, gibt es die Unterscheidung zwischen Seemeilen oder Cable oder Sea Cable. Also, das ist halt immer für. Wir müssen jetzt wissen, zum Beispiel, wie viele Meter Telefonkabel von diesem Boot ins Meer gerollt werden. Also sagen wir, diese Länge ist ein Cable und daraus wird dann historisch irgendwann die Cable Mile. Und die Cable Mile ist aber nicht so lang wie eine echte Meile. Und ja, das ist, wenn man denkt, Knoten in der Schifffahrt ist eine verwirrende Angabe für Geschwindigkeit. Also, you know nothing.
Ganz genau so ist es. Ja, tatsächlich war Kanada gerade erst eben aufs Metric System umgestiegen. Man muss dazu sagen, dass im Flugverkehr eigentlich das Metric System weitgehend überall genutzt wird. Aber naja, wir kennen die Amis, die sind Spezialfälle und die Kanadier haben sich da eben erstmal rangehängt.
Wobei auch Ausnahme da habe ich mit einem Segelflieger in meinem anderen Podcast drüber geredet. Auch in Europa verwenden die Segelflieger für die Höhenangabe, also alle Flieger für die Höhenangabe immer noch Fuß. Also
ja, das stimmt. Ja.
Man ist mittlerweile dabei, dass man Treibstoff in Kilo und Liter und so weiter angibt, aber Fuß für die Höhe ist immer noch relevant.
Ja, das stimmt. Also, dass auch wenn man im Flugzeug sitzt und so am Bordcomputer gucken kann, was passiert, irgendwie die Höhe ist auch in Fuß angegeben, das stimmt. Also die Flughöhe. Kanada war eben gerade umgestiegen auf das Metric System von den Imperial Units. Die Piloten haben leider aus Gewohnheit in Imperial Units gerechnet, haben das so in den Bordcomputer eingegeben. Der Bordcomputer nimmt aber nur Zahlen, der kennt keine Einheit. Und also ging dann davon aus, dass die Einheit eingegeben wäre, die vorgesehen war, was dann Kilo gewesen wären. Und die Jungs hatten in LB gerechnet. Schließlich mussten sie auch noch in Volumen umrechnen, in Liter. Und irgendwie ging es mehrfach hin und her. Und es ist auf jeden Fall alles schief gelaufen. Sie hätten 22.300 Kilo Kerosin benötigt für ihren Flug. Und sie hatten 7.682 Kilo schon im Tank. Sie hätten eigentlich nur die Differenz berechnen und auffüllen müssen. Dann saßen sie, wie gesagt, da und haben gerechnet und es kam ihnen auch selber komisch vor. Sie haben es aber dann in den Computer alles eingegeben und dadurch, dass der Computer eben nur quasi von dem ausgehen konnte, was sie eingegeben haben und der Computer in der falschen Einheit gerechnet hat, hat der Computer gesagt, es wäre alles top, sie könnten los. Es kam ihnen, wie gesagt, immer noch komisch vor, sie rechnen noch 20 Mal hin und her und irgendwann sagt der Captain, that's it, we're going. So, hat einfach die Nase voll gehabt.
Wo du es vorhin sagtest, LB bzw. LBS, das ist die Abkürzung fürs Pfund.
Stimmt, und ja.
Die Rechnung, die sie gemacht haben, war von der Litermenge Tank, also dem Litervolumen Tank, mal 1,77 Pfund geteilt durch den Liter. Und damit würde sich dann das Treibstoffgewicht der Maschine ergeben. Und du wirst ja gleich noch erzählen, wie klein der Fehler war, den sie tatsächlich gemacht haben. Aber nur das, also das, die Einheit, von der sie fehlerhafterweise gerechnet haben, das war immer das Pfund.
Ja, dann steht im Artikel, dass es mit der Kontrolle des Kraftstoffvorrats haperte, bestätigen die Piloten des Flugzeugs. Eine von zwei elektronischen Treibstoffanzeigen, so berichteten sie, sei schon vor dem Start ausgefallen. Sie hätten daher den Inhalt ihres Tanks mit einer dafür vorgesehenen Messröhre überprüft. Da ist Fehler Nummer zwei. Und zwar hatten wir hier einen Fehler mit dem Fuel Quantity Information System, kurz FQIS. Die Boeing 767-233 hat zwei Tanks, zwei große an den Seiten, ein kleiner in der Mitte. Und das FQS ist so programmiert, dass es ganz ausgeht, wenn irgendwo ein Fehler ist. Man kann aber, wenn man quasi den Fehlerteil abisoliert, den Rest wieder in Betrieb nehmen. Ja, und dann im Flugzeug wird ja immer alles doppelt gecheckt. Also wie auf der Arche ist auf dem Flugzeug auch immer alles zweimal. Und der erste Techniker geht also ins Cockpit, guckt sich das an, bemerkt diesen Fehler, findet auch den Fehler. Es war irgendwie Seitentank 1, der ein Problem hatte. Er nimmt diese Sicherung quasi raus und isoliert es ab mit so einem kleinen gelben Bändchen und protokolliert es leider nicht anständig. Daraufhin kommt Techniker 2, sieht, hä, warum ist denn hier irgendwas abisoliert, repariert das Ding und geht raus. Also er hat es natürlich kaputt repariert, weil es, also jetzt war es eben wieder, funktioniert es eben wieder nicht mehr. Sie haben behelfsmäßig dann mit dem Stab gemessen und der Pilot dachte, dass, weil das Flugzeug schon mehrere Zwischenlandungen hatte, Flugzeuge fliegen meistens sehr lange Routen und fliegen, also landen dazwischen eben an verschiedenen Flughäfen und er war mit diesem Flugzeug auch schon eine Weile unterwegs gewesen und an diesem Zwischenstopp, als eben der Fehler festgestellt wurde, war der Pilot sicher, dass der Fehler schon lange hätte da sein müssen und dass er deswegen quasi den Flug nicht groß beeinflussen würde, weil er quasi damit ja schon Flüge hinter sich gebracht hätte. So, dass es reichen würde, wenn man das wann anders kontrolliert. Dann steht hier, mit der Notlandung in Gimli war während der letzten 4 Monate zum dritten Mal ein Passagierflugzeug in Spritnotstand geraten. Und dann werden uns hier einige Fälle vorgestellt. Und zwar haben wir hier einmal den ersten Fall. Erst am 28. Mai hatten die Fluglotsen der Luke Air Force Base im US-Staat Arizona ihren Luftraum plötzlich freimachen müssen, weil ein luftbrüchiger Kapitän um Hilfe rief. Null Sprit, lautete der verzweifelte Funkruf einer DC-9 Super 80 der US-Fluggesellschaft Republic Airlines, mit dem die Piloten ihre unmittelbar bevorstehende Notlandung ankündigten. In seinen Treibstofftanks, die insgesamt 14.000 Liter fassen, fanden später die Untersuchungsbeamten noch genau 17,4 Liter Kerosin. Das ist halt nahezu nichts. Ja, das kann man quasi als Sixpack tragen.
Da wundert man sich, dass es nicht sowas gibt wie eine Reservetankleuchte, sondern dass sie wirklich, also dass ihnen die Motoren ja buchstäblich verhungern.
Also tatsächlich ist es aber fast immer menschliches Versagen gewesen. Ich habe das so ein bisschen, also ich habe mir die ganzen Unfallberichte angeguckt und so. Und zu diesem Vorkommnis steht im Unfallbericht, dass also die Piloten hätten gesagt, es waren die Geräte kaputt. Und das FQIS hätte angezeigt, der Tank ist voll. Und während des Fluges hatten sie auch auf ein Leck getippt. Was wir aber wissen, ist, dass sie quasi am Stopp vorher hatten sie den Tank überprüft, beziehungsweise hatten sich eben auf das FQIS verlassen und hatten das Nachtanken abgesagt. Also sie haben quasi, also ne, es wäre Nachtanken angedacht gewesen und es war alles auch richtig berechnet und so. Aber sie haben gesagt, ach nee, brauchen wir nicht, weil der Computer zeigt hier was an, ne? Also deswegen macht man inzwischen ja immer Double-Check. Also sie haben es scheinbar ja nicht nochmal manuell dann nachgecheckt und sind dann eben einfach losgeflogen. Da sind im Flug beide Triebwerke ausgefallen. Also erst das eine, dann das andere. Dann ging es erst eine ganze Weile im Gleitflug weiter. Gott sei Dank ließen sich dann aber die Triebwerke wieder starten. Sie konnten also mit allen normalen Funktionen landen. Und es gab keine Verletzten. Also das ist alles gut ausgegangen.
Moment, ja? beim Ghibli-Gleiter, da gab es, also es gab leicht Verletzte, es gab keine Toten, das ist
Also es gab leicht Verletzte, das erzähle ich gleich noch, also den Unfallausgang. Es gab leicht Verletzte, aber nur, weil, jetzt nehme ich ganz viel schon vorweg, weil das Flugzeug quasi auf der Nase lag, der Hintern etwas hoch stand und die Notrutschen deswegen nicht ganz bis zum Boden reichten. Und deswegen haben ein paar Leute Kratzer gehabt. Das waren die einzigen Verletzungen. Wild. Dann wird uns hier noch ein Fall vorgestellt. Das ist Fall 2 vom 2. April 1983. Auch hier handelt es sich um eine DC-9 von Republic Airlines auf dem Weg von Minneapolis nach San Diego. Auf 10.000 Meter Höhe fallen beide Triebwerke aus. Nach kurzem Gleitflug lässt sich erst eins und dann das andere wieder starten. Und Erklärung: Die Flugzeugführer hatten vergessen, von den Tragflächentanks bei Zeiten auf den noch vollen Rumpftank umzuschalten. Also, ne, wie gesagt, das Flugzeug hat drei Tanks und tatsächlich funktioniert es auch ein Stück weit so, dass es durch Schwerkraft alles in den Mitteltank rüberfließt, also wo es hin soll. Und man kann aber eben also im Flugzeug ein paar Knöpfchen drücken, um diesen Pumpvorgang irgendwie aktiv zu starten. Der ist quasi einfach auf seinem leeren Tank geflogen, obwohl er vollen dabei hatte. Dann haben wir noch den dritten Fall, der uns vorgestellt wird. Der leider nicht gut ausgeht, nehme ich schon mal vorweg. Der Kapitän einer vierstrahligen DC-8 beispielsweise, der 1978 seinen Treibstoffvorrat falsch kalkuliert hatte, fand keinen geeigneten Notlandeplatz, als seine Turbinen 6 Kilometer vor dem Zielflughafen Portland im US-Staat Oregon plötzlich verstummten. Er setzte den Düsenriesen mit verdursteten Triebwerken zwischen die Bäume. Von 185 Insassen kamen 10 um. Hier war tatsächlich mehr als genug Treibstoff im Tank. Das Problem ereignete sich im Landeanflug. Und zwar wollten die Leute das Fahrwerk ausklappen. Und es ist, also eins davon ist nicht richtig eingerastet. Also es, ne, sie merkten, dass das Flugzeug vibriert und anfängt zu gieren, also sich so um die Vertikalachse zu neigen quasi.
Das ist vielleicht, um hier nochmal unsere Flugzeuglingo unterzubringen. Es gibt Rollen, Stampfen und Gieren. Also Rollen ist, wie man sich das so vorstellt, das Flugzeug fliegt geradeaus und dann kippt es zu einer Seite über oder zur anderen. Also es rollt um die Achse, in dessen Richtung es fliegt.
Genau, es dreht die Flügel quasi. Genau. Ne?
Stampfen ist bei Schiffen eher ein Ding. Bei Flugzeugen ist das, wenn das Heck und der Bug unterschiedlich auf- und abwiegen. So, das, beim Flugzeug würde das dann halt in Steig- oder Sinkflug enden. Aber beim Schiff ist das dann das Stampfen. Also wenn ich mich nach vorne bewege, ich laufe und ich strecke die Arme seitlich aus und ich würde dann im Prinzip um die Achse, die meine Arme jetzt bilden, mich rotieren, dann ist das Stampfen. Und beim Flugzeug ist das, glaube ich, Yawn. Und Gieren meint, wenn ich auf meiner Flugachse die ganze Zeit abgelenkt werde, weil ich mich um den eigenen Körperschwerpunkt drehe. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe zum Beispiel so einen Papierflieger auf einem Stab aufgespießt, sodass, wenn ich den Stab senkrecht hochhalte, ich den Flieger normal bewegen kann und ich drehe dann diesen Stab, also dass die Ausrichtung von Bug und Heck sich zu meiner Flugrichtung hin verdreht. Das meint Gieren.
Yes. Und genau das passiert hier gerade. Also das Fahrwerk scheint nicht richtig ausgeklappt. Auch die Kontrollleuchte blinkt nicht. Das Flugzeug fängt an zu vibrieren, die Leute werden unruhig. Der Pilot beschließt, den Landeanflug abzubrechen. Sie sind, wie gesagt, schon relativ tief und gewinnt erstmal wieder ein bisschen an Höhe und fängt an, Warteschleifen zu fliegen. Hat auch dem Tower Bescheid gegeben und so, alles gut. Leider vergessen sie auch, die Flaps wieder einzuklappen, also die Landeklappen, die ja den Flugwiderstand erhöhen und das Flugzeug langsamer machen sollen. Turns out, wenn das Fahrwerk raushängt, verbraucht ein Flugzeug ungleich mehr Kerosin. Ich habe gelesen, bis zu 60% mehr, also wahnsinnig viel. Und die haben quasi einfach, während sie ihre Warteschleifen geflogen sind, haben sie den Treibstoff nicht mehr überprüft und haben das halt, also sind quasi wirklich einfach aus dem Himmel gefallen, weil sie es nicht gemerkt haben. Das, also in dem Fall war es kein Rechenfehler oder kein Computeranzeigefehler oder so, sondern wirklich einfach quasi die Aufregung an Bord. Es gab ein einziges Mayday und dann war es schon passiert.
Ja, die Zahl klingt groß auf deiner Seite, wenn man sich mal anschaut, wie wenig Luftwiderstand so ein Flugzeug nur braucht, wenn es die Flügel krümmt, um zu bremsen. Und dann sagen wir mal, so ein Fahrwerk hat vielleicht einen Schnitt von einem Quadratmeter und dann hängen drei von diesen Fahrwerken raus. Das heißt, du hast vermutlich so viel Luftwiderstand, wie du für gewöhnlich bei einer Landung aus den Flügeln rausklappen kannst.
Eben, ne? Und das, also ich glaube, dass sie die zwei Fahrwerke, die funktioniert haben, haben sie wieder eingeklappt, aber das eine hing halt da und reagierte nicht so, ne? Und das schlackerte da so rum. Und sie waren halt auch natürlich in der Luft sehr damit beschäftigt, das Flugzeug gerade zu halten, wegen eben des Gierens und irgendwie, ne, das, also weil es schwerer zu kontrollieren wurde zunehmend. Ja, und leider ist dann in der Aufregung, hat das Troubleshooting nicht so gut funktioniert. So, dann wird uns hier noch ein Fall vorgestellt. Das ist Fall 4 vom 19. Juni 54, schon lange her. Das war eine Convair CV-240-4 auf dem Weg von Genf nach London. Da saßen 5 Passagiere und 4 Crewmitglieder drin und ganz plötzlich war der Treibstoff leer. Beide Triebwerke fallen aus. Die Piloten spekulieren wieder auf ein Leck. Also das ist immer das Erste, was man in der Blackbox dann hört. Und hier ist eine Notwasserung passiert, also eine Notlandung auf Wasser, und zwar auf dem Ärmelkanal. Und tatsächlich haben die Landung alle überlebt. Allerdings war es damals noch keine Vorschrift, bei Überlandflügen Schwimmwesten dabei zu haben. Weshalb 3 Leute ertrunken sind. Ja, und hier hat man nachher herausgefunden, die Piloten sind die Checklisten nicht durchgegangen, haben die Tankanzeige nicht geprüft und einfach wirklich nicht gemerkt, dass keiner getankt hat. Also hier hat wirklich einfach keiner irgendein Protokoll gefertigt, gelesen, ist also ein wilder Fall. Aber wie gesagt, 54, ne? Seitdem ist sehr viel passiert.
Ja, eben. Also wenn du heute abheben möchtest und du hast deine Flugroute im Computer und der Tank ist nicht entsprechend gefüllt, dann lässt dich das Flugzeug nicht starten.
Richtig, eben, ne? Also, und ja, wie gesagt, es wird halt heute auch alles viel, viel kleinteiliger gecheckt und es gibt viel mehr internationale Richtlinien, fast alles sind internationale Richtlinien und so, sodass man da keine individuellen Späßchen mehr machen kann. Und ich finde das ganz gut. Also, ich finde, das macht den Luftverkehr viel schöner.
Und das zeigt vor allem, dass der Fortschritt in der Fliegerei ist wirklich bitter mit vielen Unglücken erkauft. Also hinter jeder Sicherheitsregel steht, dass als sie mal nicht gemacht wurde, es brenzlig wurde.
Absolut. Also wir kommen jetzt zurück zum Gimli-Glider und also genau aus diesem Unfall sind auch oder aus diesem Unglück sind einige Neuerungen auch resultiert, die für mehr Sicherheit sorgen. Die Boeing 767 gehört zu der neuen Generation von Großflugzeugen, die nach der modernen, unter Piloten gleichwohl umstrittenen Cockpit-Auslegung von einer Zweier-Crew unter Ausschluss des bisher notwendigen Bordingenieurs geflogen werden. Geht es vielleicht doch nicht ohne den dritten Mann? Fragt hier der Artikel. Und ich finde es ganz witzig, dass ausgerechnet der Computer als die Fehlerquelle festgemacht wird, wo wir hier einfach kettenreihenweise menschliches Versagen haben. Wild. So, und jetzt kommen wir zum spannendsten Teil und das ist nämlich quasi also die Einleitung des Artikels, wie der Gimli-Glider lautlos auf der Landebahn landet. Und zwar beschreibe ich jetzt einmal, was da genau vor sich ging. 12.500 Meter über dem Red Lake in Ontario hören die Piloten plötzlich Warntöne. Es scheint ein Problem zu geben mit dem Treibstoffdruck im Tank der linken Tragfläche. Die Piloten tippen erst auf die Treibstoffpumpe, wissen aber, dass man notfalls auch mit einer Pumpe und Schwerkraft fliegen kann. Computer sagt nach wie vor, Tank ist alles gut, wegen der Fehleingabe, von der wir ja schon wissen. Und während die Piloten die Checklisten durchgehen, beginnt ein zweiter Alarm. Das zweite Treibstoffsystem streikt. Die Piloten beschließen, den Flug abzubrechen und in Winnipeg zu landen. Das ist der nächste Notflughafen, der geplant ist. So, und während sie quasi den Umflug nach Winnipeg planen, fällt das linke Triebwerk auch schon aus. So, Gott sei Dank kann man ja auch mit einem Triebwerk fliegen. Deswegen versuchen sie, den Treibstoff von rechts nach links zu pumpen. Dann rechtes Triebwerk tot. Und das finde ich die gruseligste Vorstellung an allem, einfach in diesem Flugzeug zu sitzen, in dieser Höhe, bei Totenstille. Also ne, beim Flugzeugfliegen ist die Lautstärke, glaube ich, das Allerpräsenteste, was man so erlebt. Und die sitzen halt in diesem Flugzeug und hören einfach nichts. Und auch im Cockpit geht das Licht aus, also der Strom geht aus. Es ist halt, also das ganze Flugzeug ist eben elektronisch versorgt, nichts funktioniert mehr. Nur die hydraulischen Systeme werden von einer Ram-Air-Turbine notversorgt, die automatisch ausklappt. Was zum Beispiel auch nicht mehr funktioniert, ist das Variometer. Das heißt, sie können ihren Steig- und Sinkflug nicht mehr berechnen. Sie können quasi nur noch nach Augenmaß fliegen. Total verrückt alles. Ja, wegen der Planänderung mit Winnipeg sind sie eben schon im Sinkflug und gehen fieberhaft die Checklisten durch. Leider gab es den Fall noch nicht, dass ein Flugzeug ohne Triebwerke fliegen musste. Und es steht nichts in ihren Checklisten. Der Co-Pilot beginnt zu rechnen, ob sie den Gleitflug bis nach Winnipeg schaffen. Werden sie wohl nicht schaffen. Und unser Co-Pilot, der ja bei der Royal Air Force war, erinnert sich daran, dass Gimli, sein alter Stützpunkt, näher dran ist und beschließt, den anzufliegen. Es sind allerdings immer noch 12 Meilen. Was der Co-Pilot nicht wusste, Gimli Airport war inzwischen stillgelegt. Eine Landebahn war zu einer Go-Kart-Bahn umgebaut worden. Und heute fand hier, Maximum Drama, auch noch ein großes Autorennen statt. Also die Landebahn war bevölkert quasi und eben nicht genau das, was sie sein sollte, leer. Aber sie haben keine Zeit mehr, den Plan zu ändern. Sie sinken immer weiter runter. Der Plan steht, Gimli. Ohne Strom lassen sich leider auch die Fahrwerke nicht automatisch ausfahren, die für die Landung eigentlich nützlich wären. Deswegen müssen sie es per Gravity Drop machen. Das heißt, sie machen die Klappen auf und hoffen, dass die Schwerkraft einfach die Räder einrastet. Das funktioniert tatsächlich, allerdings nur bei den Hauptfahrwerken. Das Bugfahrwerk rastet nicht richtig ein. Das schlackert so. Und wie wir aus unserem Fall von gerade schon wissen, beeinflusst dieses schlackernde Fahrwerk eben auch den Flug. Es ist also alles schwieriger zu steuern. Vor allem, weil wir hier ja auch gerade nur mit einer Ram Air Turbine arbeiten können. Zu allem Übel wird dann den Piloten bewusst, dass sie noch viel zu hoch für die Landung in Gimli sind. Also, dass auch Gimli nicht funktionieren kann. Jetzt ist wieder unser erster Kapitän am Zug. Er ist ja ein erfahrener Segelflieger und macht jetzt mit dieser riesigen Passagiermaschine ein Segelmanöver. Und zwar neigt er die Nase des Flugzeugs so auf 45 Grad. Das ist, eigentlich macht man das in Passagierflügen nicht, weil halt, also kann man sich vorstellen, dass die Passagiere das Gefühl haben, dass sie so zur Seite wegkippen, wenn das Flugzeug sich so schief neigt. Aber tatsächlich ist, also die Flugbahn bleibt komplett gerade. Das ist ein total stabiles und planbares Flugmanöver. Es macht halt nur niemand mit einer Boeing 767, aber er hat ja keine Wahl, deswegen macht er das. All das passiert ohne Flugzeuglärm, weshalb natürlich auch die Leute, die auf der Landebahn gerade ihre Go-Kart-Runden drehen, nicht viel davon mitbekommen. Die die Piloten fliegen über diese Landebahn und sehen in den Gesichtern der kleinen Jungs, die das Flugzeug plötzlich bemerken, die Angst, rasen so knapp über deren Köpfe hinweg. Richtig krass. Also sie stellen erst in diesem Moment fest, dass da quasi, ne, dass sie da nicht landen können eigentlich. Aber was sollen sie jetzt noch machen? Das Wichtigste ist jetzt, dass sie das Manöver erstmal sauber fliegen. Vor der Landung muss die Flugzeugnase nämlich wieder gerade gezogen werden, damit das Flugzeug nicht aufprallt, sondern gerade landen kann. Und das macht er und es gibt Videos davon. Also das, ich weiß nicht, ich glaube, es sind Animationen, aber er macht es perfekt. Es ist so schön anzugucken. Wahnsinn, echt richtig befriedigend. Aber wir erinnern uns, das Bugfahrwerk war nicht richtig eingerastet. Deswegen rutscht die Flugzeugnase über den Boden. Das Flugzeug schleift auf der Landebahn. Kann man sich vorstellen, eigentlich ist es nicht die schönste Art zu landen. In unserem Fall ist es aber richtig, richtig gut, weil das Flugzeug dadurch bremst und eben wahrscheinlich nicht in das Großevent rasen wird. Und tatsächlich kommt es zum Stehen weniger als 30 Meter vor den Leuten. Niemand ist verletzt. Es gab, wie gesagt, nur leichte Verletzungen durch Notrutschen, weil das Flugzeug eben auf der Nase lag. Dadurch reichten die Notrutschen am hinteren Ende des Flugzeugs nicht ganz bis zum Boden. Manche Leute haben wahrscheinlich eine Schramme am Hintern gehabt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Der Kapitän evakuiert alle Leute und löscht ein kleines Feuer am Flugzeug sogar noch selber. Zwei Tage später fliegt das Flugzeug selbstständig von Gimli weg. Also nicht alleine natürlich, aber also es kann fliegen, es ist flugtauglich. Robert Pearson und sein Co-Pilot wurden für 6 Monate degradiert, haben danach aber auch wieder in der Luftfahrt gearbeitet, auch in der Passagierluftfahrt, und wurden dann auch noch beide für Outstanding Airmanship ausgezeichnet. Insgesamt ist Pearson 38 Jahre lang Commercial Airlines geflogen und seit 1995 in Rente. Unter den Passagieren war auch seine aktuelle Frau, ein kleiner romantischer Side-Fact. Und infolge dieser merkwürdig gehäuften Vorfälle mit Treibstoffmangel wurden erstens Gleitflüge ohne Triebwerke in den Pilotenunterricht aufgenommen. Das heißt also, die lernen jetzt zumindest, ich glaube, also allermindestens theoretisch und im Simulator, was man machen muss, wenn man eine Passagiermaschine in Gleitflug bringen muss. Und zweitens gibt es eben viel strengere Vorschriften über die Tankvorgänge, dass die vernünftig kontrolliert werden. Und lustiger Funfact zum Abschluss, ich habe gelesen, dass 2023 erstmals ein Flugzeug ohne Kerosin den Atlantik überquert hat, mit einem nachhaltigen Treibstoff aus Abfallfett und Zucker. Und deswegen hoffe ich, dass man demnächst einfach so Probleme mit der Flugzeugküche lösen kann.
Was? Man kann mit einem Snickers-Riegel über den Atlantik?
Offenbar!
Ja, das alles sehr beeindruckend, vor allem auch diese Gleitzahlen.
Es ist Guckt euch die Fotos an. Es gibt auch Fotos von, wie die Leute an diesen Go-Kart-Bahnen stehen und dass dieses riesige Flugzeug einfach halt eben keine 30 Meter von denen wegsteht und es ist alles gut gegangen. Was für eine Geschichte.
Ja. Ich werde mal gucken, wenn ich da was finde, das ich nicht kommerziell hier unter dem Artikel verwenden kann, dann gibt es auf der Website was. Ansonsten, ihr seid ja groß und könnt das Internet bedienen. Ich verlinke nicht nur unsere Artikel, sondern auch den Wikipedia-Artikel rund um den Gimli-Glider-Zwischenfall. Dann danke, Hanna, für diesen Einblick in die Fluggeschichte und den entsprechenden Spiegelartikel darüber.
Sehr gerne, wie du gemerkt hast.
Ja, ich finde auch interessant, dass wir heute mehr wissen als damals in dem Artikel und dass das so eine Nachkonstruktion gab.
Also eben, in dem Artikel wird ja insbesondere das Flugmanöver eigentlich gar nicht erwähnt, sondern nur eben, dass er es geschafft hat zu landen. Und das Krasse ist aber, dass der halt 12 Minuten einfach in diesem Seitenflug gesurft ist auf der Luft. Also Wahnsinn, Hammer.
Jo. Dann danke für eure Aufmerksamkeit. Diesen Podcast kann man finanziell unterstützen. Es gibt ein Steady, wo ihr gegen einen kleinen monatlichen Preis unter anderem auch eine Bonusfolge bekommt. Da lesen wir Klatsch- und Tratsch-Magazine. Und ansonsten kann man Einmalzahlungen machen per Überweisung. Wie das geht, seht ihr auf der Website oder im ersten Link in der Beschreibung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke dir, Hannah, für deine Zeit. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis bald.
Adieu.